Zwei Untersuchungsausschüsse widmen sich derzeit im Parlament dem Missbrauch von Macht und von öffentlichen Geldern. Wir stellen die Frage, können sich Reiche in Österreich richten? Und wo beginnt Korruption heute im Pro und Contra? Ich begrüße herzlich im Studio Andreas Hanger von der ÖVP. Sie sind Fraktionsvorsitzender in beiden Untersuchungsausschüssen. Der eine widmet sich den Corona-Hilfen der Regierung, wurde von der Opposition beantragt. Den anderen haben Sie beantragt von der ÖVP. Und da geht es um, wie Sie es genannt haben, rot-blauen Machtmissbrauch. Ich begrüße herzlich den Fraktionsführer der SPÖ im einen Untersuchungsausschuss, im COFAG, so heißt er mit den Corona-Hilfen, Kajan Kreiner. Schönen guten Abend.
Schönen Abend.
Ich begrüße Franz Fiedler. Herr Fiedler, Sie sind ehemaliger Präsident des Rechnungshofes und waren lange Präsident von Transparency International, einer Organisation, die sich der Aufklärung von Korruptionsfällen widmet und für mehr Transparenz sorgen soll, und sind dort noch Ehrenpräsident. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Nina Tomaselli ist bei uns von den Grünen. Sie ist Fraktionsführerin, bekannt aus dem Ibiza-Untersuchungsausschuss, schon jetzt im COFAG-Untersuchungsausschuss. Sie haben sich sehr stark auf Signa und René Benko konzentriert in den ersten Tagen. Darüber möchte ich sprechen in der Runde. Und ich begrüße Peter Hochecker, ehemaliger PR-Berater und Lobbyist. Herr Hochecker, Sie waren Beschuldigter in den größten Korruptionsaffären, die dieses Land erlebt hat. Unter Schwarz-Blau 1, also Telekom-Affäre, Buwok-Affäre. Sie waren auch im Gefängnis 5,5 Monate, verurteilt wegen Korruption und sind in der im Buwok-Prozess zu 6 Jahren verurteilt worden, allerdings nicht rechtskräftig. Das heißt, Sie sind ein Insider, was Korruption betrifft sozusagen.
Richtig,
Ist ein bisschen her jetzt. Würden Sie sagen, dass Österreich jetzt ein anderes, weniger korruptes Land ist als zu Ihrer Hochzeit als Lobbyist, oder ist das gleich geblieben?
Also ich würde mal sagen, es ist gleich geblieben. Was sich geändert hat, ist die Aufmerksamkeit für dieses Thema. Und Tatsache ist ja auch, dass wir heute hier sitzen. Und für mich war sozusagen ein markanter Punkt Straches Auftritt in Ibiza. Und da hat es gewisse Auswirkungen gegeben. Und was sich sehr wohl verändert hat, dass wir jetzt nämlich eine Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft haben, die frei von Einflüssen arbeiten kann. Mhm. Und das ist ein wichtiges Ergebnis. Aber unterm Strich, glaube ich, hat sich nicht sehr viel geändert. Und warum? Korruption beginnt ja irgendwo und bei einem selbst. Und ich kann es von mir ableiten, das ist die Gier, das ist das Macht- und Erfolgsstreben und das Suchen nach Vorteilen.
Sehr interessant, Sie wirken jedenfalls geläutert, was das betrifft. Ich werde noch darauf zurückkommen. Ich begrüße jetzt auch eine Schulklasse. Sie waren alle dieses Jahr zum ersten Mal wählen bei der EU-Wahl und bei der Nationalratswahl. Herzlich willkommen im Studio vom Gymnasium Ammerlingasse aus dem 6. Bezirk. Und worüber wir heute sprechen, das schauen wir uns in einem kurzen Beitrag an.
Steuertricks der Signa. 9 Millionen für Benkos Privatjet.
8 Monate bedingt. Was passiert jetzt mit Sebastian Kurz?
Neues bei SPÖ-Affäre. Ermittlungen gegen Bezirkschef wegen Kleingarten.
Hat Österreich ein Korruptionsproblem? Nicht nur aktuelle Schlagzeilen lassen das vermuten, sondern auch Aussagen im laufenden COFAG-Untersuchungsausschuss. So berichtet etwa ein Finanzbeamter hier von Störaktionen aus dem ÖVP-geführten Finanzministerium, als er die Steuern reicher Unternehmer prüfen wollte. Zudem tauchen bei Steuerzahlungen rund um René Benkos Signa immer mehr unerklärliche Widersprüche auf.
Wir wissen, dass sich René Benko gern mit viel Glanz und Glamour über die Gesetze gestellt hat, insbesondere über die Steuergesetze. Und da gibt es die einen, die haben sich davon blenden lassen, und die anderen haben bei diesem Hütchenspiel ja geradezu auch noch mitgemacht.
Dass Korruption nicht erst dort beginnt, wo es um viele Millionen geht, zeigen die aktuellen Fälle lukrativer Grundstücksdeals. Ob Wiener Kleingarten oder Baugrund im niederösterreichischen Pyra. Immer wieder profitieren LokalpolitikerInnen von Umwidmungen ihrer eigenen Privatgrundstücke. Macht zu viel Macht jeden korrupt? Welchen Einfluss haben reiche Unternehmer auf die Politik? Und wie viel Korruption verkraften Demokratie und Gesellschaft?
Wenn man als kleiner Bürger vom Supermarkt einen Apfel mitgehen lässt, dann geht es einem schlechter als wie den, der Milliarden hinterzieht.
Es haut alle paar Wochen, Monate einen Politiker auf die Nase. Wie gibt es, dass sich das immer noch wer traut, sowas zu machen?
Mittlerweile denkt man sich, das ist eigentlich eh normal. Und das ist eigentlich das Schlimmste, dass es irgendwie so normal wird.
Herr Lange. Ich würde gerne mit dem Fall René Benko und Signa beginnen. Wir haben es ja gehört, Nino Domenicali war im Beitrag zu sehen. Viele haben den Eindruck, dass sie sich Reiche in Österreich richten können und dass besonders René Benko, der immer eine große Nähe zur Politik gezeigt hat, das für sich nutzen konnte, zu Lasten des Steuerzahlers und der Bevölkerung somit. Vom Kauf von Kikkerleiner bis hin zu Steuervorteilen. Das betrifft besonders Ihre Partei, weil Sie waren an der Macht in dieser Zeit und das Finanzministerium. Was sagen Sie zu diesem Gefühl in der Bevölkerung?
Das ist ganz schlecht. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass ein Grundvertrauen in der Bevölkerung da ist, gegenüber unserer Verwaltung, insbesondere gegenüber unserer Finanzverwaltung. Ich glaube übrigens auch, dass der Ruf wesentlich schlechter ist als die tatsächliche Situation. Aber ganz klar ist, wenn es hier zu Ungereimtheiten kommt, wenn es hier zu unsachgemäßen Interventionen kommt, wenn es hier im Nachgang sich herausstellt, dass hier Dinge nicht ordnungsgemäß gelaufen sind, dann ist das striktest abzulehnen. Vor dem Gesetz müssen alle gleich sein. Das gilt für den Militär genauso als für den kleinen Unternehmer ums Eck.
Ist es so, Herr Kreiner, ist der Fall Benko, Fall Signa einfach nur eine große Pleite mit viel Pech oder ist es ein Korruptionsfall?
Also ich glaube, das ist ein Beispiel für dieses System der Zweiklassenverwaltung, das meiner Meinung nach die ÖVP etabliert hat, gerade im Finanzministerium. Das ist ja nur ein Fall. Wir haben das ja bei Sigi Wolf gesehen und man sieht es ja auch in der Kommunikation. Du hakelst in einem ÖVP-Kabinett, du bist die Hure für die Reichen. Das war der Auftrag des Kabinettschefs an einen Kabinettsmitarbeiter, also sich darum zu kümmern, dass Wolf möglichst wenig Steuern zahlen soll. Und wir haben ja jetzt gesehen bei Benko, dass ja nicht nur diese eine Geschichte war, die wir bereits rudimentär kannten, dass hier die Steuerbemessungsgrundlage von 50 Millionen durch einen Tausch des Finanzamts auf 36 Millionen herabgesetzt wurde und der sich dadurch Millionen erspart hat, sondern er sein Privatflugzeug von der Steuer abgesetzt hat, wo der Steuerbeamte, der das jetzt prüft, sagt, er weiß nicht, wie das gehen konnte vor ein paar Jahren, dass das erlaubt war, dass er offenbar seine Privatwohnung von der Steuer abgesetzt hat und sein Wochenendhaus von der Steuer abgesetzt hat. Das heißt, dass es hier ein rundum Package gegeben hat für René Benko und das unter jedenfalls der politischen Verantwortung der ÖVP. Und ich sage einmal, das, was notwendig ist, wenn man sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, ist, dass man, wenn sowas auffliegt, das zumindest klar verurteilt und auch aufräumt. Und wir wissen ja, dass Personen, die zum Beispiel bei Wolf eingegriffen haben, dass der möglichst wenig Steuern zahlt, dass die nach wie vor hohe Positionen im Finanzministerium bekleiden, dass eben nicht aufgeräumt wird. Und das sehe ich als großes Problem.
Was der Herr Kollege Greiner nie dazu sagt, ist Folgendes, nämlich, dass es schon die Finanzverwaltung war, die diese Fälle geklärt hat. Es war genauso in der Steuerkasse Wolf, die Aufsichtsbehörde, die hier Anzeige gemacht hat. Und das wurde intern in der Finanzverwaltung geklärt. Und das möchte ich schon festhalten, nicht durch einen Untersuchungsausschuss, nicht durch die WKStA, nicht durch die Medien, sondern die Finanzverwaltung in der Aufsichtsbehörde. Ähnlich Benko. Auch dort haben wir zwei unterschiedliche Fragen in der Vollziehung. Das Wiener Finanzamt hat das so gesehen, das Innsbrucker Finanzamt so. Aber es gibt hier oben drüber auch noch eine Aufsichtsbehörde, die dafür verantwortlich ist, dass es einen einheitlichen Vollzug gibt. Also ich halte schon fest, die Finanzverwaltung hat in diesen beiden Kausen sehr wohl funktioniert.
Aber das Thomas Ellis, Sie runzeln die Stirn ganz unglaublich. Ja, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera gesehen hat. Ich glaube, Sie haben so die Augen gerollt. Wollen Sie direkt antworten?
Ich glaube, wenn so etwas passiert, wie mit der Pleite von der Signa, ist immerhin der größte Pleitefall der österreichischen Wirtschaftsgeschichte, wo sich ja viele zu Recht fragen, wie konnte das überhaupt so weit kommen, finde ich, muss man schon einen ehrlichen Zugang finden, wenn es darum geht, da wirklich auch Licht ins Dunkle zu bringen, in dieses Hütchenspiel, das René Benko so getrieben hat. Und zu diesem ehrlichen Umgang, finde ich, gehört auch quasi die Faktenlage so zu deuten, wie sie auch ist. Und jetzt insbesondere dieser Steuerfall, den wir jetzt gerade andiskutiert haben. Es gibt im Übrigen in der Signa-Gruppe etliche solcher Steuerfälle. Ja, das ist nur einer, der halt sehr gut dokumentiert ist. Da sehen wir, dass das zuständige Finanzamt in Wien über Jahre einen Fall betreut, vor einem Steuergesetz, wo man eigentlich denken kann, vom Bodensee bis zum Neusiedlersee gilt dieselbe Anwendung. Das ist auch die Intention, die wir haben im Parlament. Dieses zuständige Finanzamt in Wien ist ganz klar in der Rechtsposition und sagt, 50 Millionen Euro sind zu versteuern. Rene Benko, seine Steuerberater, wehren sich dagegen, denken sich dann irgendwann, wir verlegen wir doch einfach den Sitz, Firmensitz nach Innsbruck und damit die Zuständigkeit vom Finanzamt Wien nach Innsbruck. Und das Finanzamt in Innsbruck hat zuerst gesagt, na, wir wollen den Steuerfall eigentlich nicht, das macht ja keinen Sinn, weil die Kollegen in Wien waren ja so intensiv damit beschäftigt. Und dann sehen wir, da folgen Telefonate, da folgen Mails, und zwar aus dem ÖVP-Finanzministerium. Ja? Und dann passiert Folgendes. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, ein Anruf kommt am 5.9.2018. Dann überlegt sich das Innsbrucker Finanzamt das plötzlich anders. Am 10.9. ist der Sitz dann nach Innsbruck verlegt und am 19.9. ist der ganze Steuerfall so erledigt, wie es Rene Benko Jahre zuvor genau so gewünscht hat. Und das ist ein Ärgernis, wo ich verstehe, dass jedem normalen Steuerzahler wirklich die Galle hochkommt, weil nochmals, dass man da überhaupt irgendwie verhandeln kann über das, was man Steuern zu zahlen hat. Steuern zahlen ist eine Pflicht, geht in meinen Augen gar nicht. Das ist eine völlig falsche Botschaft.
Da sind wir jetzt sehr im Detail, heben wir es vielleicht auf die Ebene drüber, Herr Hochecker. Das Gefühl, das haben ja auch die Leute im Beitrag geäußert, ist, Reiche können sich richten in Österreich. Teilen Sie dieses Gefühl?
Natürlich aus der Sicht des kleinen Bürgers, dem muss die Galle hochgehen. Weil jeder Klein- und Mittelbetrieb oder auch Individuelle wird von der Finanz wirklich ordentlich hergenommen, wenn er einen Fehler macht. Und hier kann jemand, der in Wirklichkeit einen organisierten Betrug aufgesetzt hat, kann sich's richten. Ja? Und das ist einfach nicht in Ordnung. Das ganze Steuersystem, das wir haben, das ist schwer zu überdenken, weil es einfach die Wirklichkeit nicht mehr abbildet.
Also Betrug ist ein strafrechtlich relevanter Vorwurf, das ist jetzt noch nicht angeklagt, oder?
Nein, aber wenn man sich
so, das anschaut... Sie sind selbstverantwortlich für Ihre Worte hier.
Das Pilotenspiel und das wird am Ende herauskommen, ja. Also.
Herr Fiedler, Sie setzen sich ja schon seit langem für Transparenz ein. Jetzt sieht man bei solchen Fällen schon lange, dass immer, wenn es um Betrugsfälle, um Geldwäsche, um Korruption geht, solche Scheinfirmen, Stiftungen, undurchsichtige Konstruktionen, wo man Geld hin und her schieben kann, dazu führen, dass sowas möglich wird. Das weiß man jetzt wirklich schon lange. Warum ist das immer noch so, dass sowas möglich ist? Dass die Signa zum Beispiel 1000 Gesellschaften unter einem Dach hat und heute die Financial Times sagt, da sind 600 Millionen abgezogen worden, wieder jetzt zusätzlich sind rausgekommen. Und man weiß eigentlich nicht, wohin.
Also zum Teil liegt es daran, dass solche Dinge möglich sind, weil die Gesetze nicht so geschärft sind, wie sie sein sollten. Zum Teil liegt es aber auch daran, dass man also sehr raffiniert Konstruktionen wählt, die heute so noch legal sind. Und dann sich auch noch des Wohlwollens gewisser Kreise, ich drücke mich sehr vorsichtig aus, erfreut, die unter anderem im politischen Bereich angesiedelt sind und sich dort den Rückhalt, den nötigen, verschafft. Und das ist dann besonders gefährlich. Wenn zwischen Unternehmertum und Politikern beziehungsweise dem politischen Bereich zuzählbaren Menschen dann eine Symbiose, eine ungute Symbiose entsteht, die dann negative Auswirkungen auf die Verwaltung hat. Und ich war selbst lange Jahre in Wirtschaftsstrafsachen als Staatsanwalt tätig. Das hat es immer gegeben, das gibt es immer. Und ich bin also nicht pessimistisch, sondern realistisch. Das wird es auch immer geben. Nur muss man es nicht dulden, das ist mit aller Nachdruck zu sagen. Man muss es bekämpfen. Und die gesetzlichen Möglichkeiten gibt es. Man hat zum Beispiel jetzt gesehen, dass bei Benko es verabsäumt wurde, die diversen Wirtschaftsberichte rechtzeitig vorzulegen. Es gibt Strafen, wenn man sie nicht vorlegt. Die waren sehr geringfügig, man hat das in Kauf genommen. Und Benko hat, nicht nur allein, vermutlich auch von seinem Mitarbeiter, haben das also in Kauf genommen, weil das so gering war und die Nichtvorlage dazu beigetragen hat, dass die Intransparenz dieses Geflechts, das wurde ja bereits erwähnt, dass die dann bestehen bleibt. Also hier müsste vom Gesetzgeber nachgearbeitet werden. Und ich bin also insofern optimistisch, man hat schon gehört, man will hier auch etwas tun, dass solche Geflechte überhaupt nicht mehr in dieser Form entstehen können.
Jetzt ist eigentlich ja der Gegenstand dieses Untersuchungsausschusses der COFAG, also die Corona-Hilfen. Da hat Menko auch unglaubliche über 18 Millionen Euro, also nicht er selbst, sondern Firmen, die ihm zugeordnet werden, bekommen. Da sind ja eigentlich Sie, Frau Tomaselli, Sie konzentrieren sich so drauf, aber Sie sind ja in der Regierungspartei. Der Geschäftsführer der COFAG war auch früher bei Werner Kogler im Büro, also ist jetzt nicht ganz unbekannt Ihrer Partei. Mhm. Sie haben das Ganze beschlossen. Sind Sie da nicht auch verantwortlich dafür, dass das so ausgeschüttet wurde oder mitverantwortlich?
Nun, bei René Benko haben wir sicher, also bei René Benko wird, wie auch im Übrigen bei anderen Superreichen, das ganze Konstrukt einer Kontrolle unterzogen, ob diese 18 Millionen auch rechtschaffend ausbezahlt worden sind. Aber es waren zum Beispiel auch wir Grüne, die zum Beispiel auf den Fall vom Chalet hingewiesen haben, das in Lech steht, das quasi eigentlich sein privates Feriendomizil ist. Wir haben mit Akten belegen können, dass er wahrscheinlich selbst sein bester Gast ist. Und trotzdem ist er hergegangen und hat dafür dann Wirtschaftshilfen beantragt. Und wir verfolgen diesen Fall, insbesondere hier jetzt auch im Untersuchungsausschuss. Und natürlich, das sage ich Ihnen auch ganz offen, ärgert mich das auch. Und ich verstehe auch, wenn es andere Unternehmerinnen und Unternehmer ärgert, weil das war natürlich nicht die Intention der Wirtschaftshilfen während der Corona-Krise. Nämlich, ich glaube, das kann man aber eigentlich auch für alle Parteien sprechen, auch jene, die in der Opposition waren. Wir wollten quasi Arbeitsplätze schützen und die Wirtschaft auch für einen großen Kriseneinbruch schützen. Und was wir natürlich nicht im Fokus hatten, dass jemand ein komisches Konstrukt wählt, wo er quasi ein Hotel baut, das kein Hotel ist, sondern sein eigenes Feriendomizil und dafür dann auch noch Corona-Hilfen bezieht. Ja.
Herr Hanger. Ich meine, drei Dinge dazu. Zum einen, aus tiefstem Herzen lehne ich ab, wenn es irgendwie zu Ungereimtheiten gekommen in der Vollziehung in der Finanzverwaltung, um das einmal klarzustellen. Frau Kollegin Tomaselli, ich muss aber schon replizieren, Sie machen da ein bisschen jetzt Kindesweglegung, weil natürlich die Richtlinien, was die COFAG betrifft, im Einvernehmen erstellt worden sind. Und ich halte auch fest, dass jede Zahlung, die die COFAG gemacht hat, auf Basis von Richtlinien gemacht worden ist. Und die sind für alle gleich. Jetzt kann man im Nachgang über die Richtlinien diskutieren, zu viel, zu wenig, ja. Aber hier wurden alle gleich behandelt, das möchte ich schon sagen. Und Sie betreiben da jetzt wirklich ein bisschen Kindesweglegung. Das finde ich nicht so ganz in Ordnung. Und ein Punkt noch.
Also ich glaube nicht, dass andere Hoteliers Förderung für ihre eigenen Übernachtungen beantragt. So, das glaube ich, dass jetzt, das eher kein ich, Modell jetzt war, das Schule gemacht.
Jetzt komme ich zum Ihren Lieblingsthema. Und noch einmal, wenn es da zu Ungereimtheiten gekommen ist, dann ist das nicht in Ordnung. Aber Sie stellen sich jetzt her und sagen, Sie haben das aufgedeckt. Ich sage Ihnen, das war die Finanzverwaltung, weil die Finanzverwaltung dort eine Prüfung gemacht hat, festgestellt hat, dass der Vorsteuerabzug nicht gerechtfertigt war und Sie heften sich jetzt auf Ihre Fahnen. Also das finde ich auch nicht besonders fair gegenüber
der Verwechslung.
Nein, ganz klar.
Da geht es um seine Innsbrucker Villa. Da verwechseln
Sie zwei. Ja, da geht es um die Frage des Vorsteuerabzugs.
Aber das ist nicht das Wochenende.
Das ist das Thema. Weil, wenn sogar hier nicht Einigkeiten herrschen, ich möchte einen Schritt weiter gehen.
Es ist einfach falsch.
Nein, aber Sie starten ja morgen einen zweiten Untersuchungsausschuss.
Was ich nicht haben möchte, und wir haben durchaus Themen, die man besser machen kann. Aber ich habe wirklich ein bisschen ein Problem damit, dass man unsere Finanzverwaltung so hinstellt, dass die irgendwie geprüft wird, wie man lustig ist und dass einer nur anrufen muss. Also so ist Österreich nicht. Das halte ich schon.
Kurze Replik, Herr Kreiner, dazu.
Das ist ja gar nicht entscheidend, was wir hier sagen. Viel entscheidender ist ja, was die Finanzbeamten selber sagen. Und ein Finanzbeamter, der am zweiten Tag hier war, hat sich bedankt, dass es diese Untersuchungsausschüsse gibt, weil das führt dazu, dass diese politischen Interventionen aufgehört haben. Diese Einflussnahme war ja nicht, weil da irgendwelche Finanzbeamte lustig waren, sondern weil vom ÖVP-Kabinett interveniert wurde in Einzelsteuerfragen hinein. Das sagt der Finanzbeamte, nicht ich. Und der hat gesagt, danke, dass es diese Untersuchungen Untersuchungsausschüsse gibt, weil seitdem es die gibt, können wir in Ruhe unsere Arbeit machen und die politischen Interventionen der ÖVP haben aufgehört. Und das ist das, was der Finanzbeamte sagt, nicht ich. Und das können Sie nicht einfach immer wegwischen.
Nein, ich wische es
nicht
weg.
Weil dass die ÖVP hier unter ihrer Verantwortung eingegriffen hat in eine Reihe von Steuerverfahren, wo sich jeder denkt, das darf doch nicht wahr sein, die Kollegin Tomaselli, ich, alle denken sich das. Und sie tun immer so, als ob das normal wäre.
Nein.
Und es ist nicht normal, es ist auch nicht in Ordnung. Und es muss aufhören damit. Gott sei Dank haben die Untersuchungsausschüsse jedenfalls dazu geführt, dass man sich im Moment nicht intervenieren traut. Aber wir haben ja eine Reihe von Problemen aufgedeckt. Und das, was mich ja am meisten geärgert hat, normalerweise bei Untersuchungsausschüssen sehen ja alle das Problem und dann diskutiert man über die Lösung. Und bei den letzten beiden hat die ÖVP immer gesagt, es gibt kein Problem, es ist immer alles ganz normal. Und deswegen ist man nie in die Situation gekommen, dass man über die Lösungen diskutieren kann.
Das werden wir heute noch machen, Herr Greiner, wenn wir
weiterkommen. Das ist bei diesem jetzt besser, weil sowohl das ÖVP-geführte Finanzministerium bereits mit Lösungsvorschlägen gekommen sind, was betrifft die Konzernbetrachtung, als auch das Justizministerium, was der Kollege Fiedler angesprochen hat.
Die gleiche Diskussion mit dem Herrn Greiner, erhorcht man nicht zu. Ich habe ganz klar festgehalten, dass ich das zutiefst ablehne. Und wenn es hier zu Ungereimtheiten kommt, sind die abzustellen. Und die Auskunftsperson hat von Situationen gesprochen, die sind schon wieder Jahre her. Sie bringen ja keine neuen Themen mehr auf die Agenda. Das ist abzulehnen. Das lehne ich zutiefst ab. Aber Sie haben vollkommen recht. Die Auskunftsperson hat nämlich auch sehr klar festgehalten, dass wir hier eine ordentliche Struktur jetzt haben im Finanzministerium. Und das wäre doch bitte auch einmal anzuerkennen.
Das war aber ein Beamter des Finanzministeriums, um mal zu sagen, Herr Fiedler, Sie wollten dazu noch was sagen?
Ja, also es entsteht der Eindruck, dass also jetzt unter der Führung der ÖVP das Finanzministerium da in ein schiefes Licht gerät. Und das wäre also die ÖVP jetzt sozusagen oder der ÖVP-Minister in irgendeiner Weise ganz besonders dafür verantwortlich. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe Finanzstrafsachen viele gemacht, die Problematik in der Finanzverwaltung, dass hier Einfluss geübt wird, der unzulässig ist, die hat es immer gegeben. Egal, welche Partei auch immer das Finanzministerium geleitet hat. Und ich weiß auch Fälle, bitte, wo sehr prominente Leute, die heute nicht mehr am Leben sind, ich will aber trotzdem keine Namen sagen, wo sehr prominente Leute mit Glacé-Handschuhen behandelt wurden, weil sich irgendjemand stark gemacht hat von einer bestimmten politischen Partei. Es war damals übrigens nicht die ÖVP, muss ich auch hinzufügen. Nur, es hat sich, und das ist leider Gottes meine Einschätzung, insofern nichts geändert, als die Gelegenheit, Einfluss zu nehmen, weiterhin gegeben ist und Einfluss zu nehmen, der nicht legal ist und dass es nicht so sehr von den Gesetzen insoweit abhängt, weil die sind klar, Missbrauch der Amtsgewalt und so weiter ist alles strafbar, sondern dass eben an gewissen Stellen immer noch Leute sind, die nicht moralisch gefestigt sind, ihre Funktion ausüben in einer Art und Weise, wie sie nicht im Beamtendienstrechtsgesetz verankert ist und auch nicht von der Verfassung vorgegeben ist. Und hier muss eingehakt werden. Hier gibt es Charaktermängel, nicht nur in der Finanzverwaltung, auch in einer anderen Verwaltung, Bau und so weiter. Egal, auch bei der Polizei gibt es solche Fälle. Und da ist der Einzelne gefragt. Der Einzelne muss sich am Riemen reißen, bitte. Er muss sich an die Gesetze halten. Und es muss von Seiten der Behördenleitung immer darauf geschaut werden, setze ich die charakterlich richtigen Leute ein und nicht nur die fachlich richtigen oder womöglich nur die parteipolitisch richtig ausgerichteten, sondern sie müssen charakterlich in Ordnung sein.
Haben Sie schon
und das ist vielfach nicht der Fall.
Zwei mögliche Lösungen eingebracht. Das eine, Gesetze müssen nachgeschärft werden. Das zweite, das Charakterliche haben Sie eingebracht. Ich möchte noch am Ende der Sendung noch mal darauf zurückkommen, wie man es besser machen kann. Aber jetzt noch mal zu den laufenden Kausen. Es ist gerade aufgrund eines vorigen Untersuchungsausschusses, dem Ibiza-Untersuchungsausschuss, Sebastian Kurz, der ehemalige Bundeskanzler, wegen Falschaussage in erster Instanz verurteilt worden. Es ist nicht rechtskräftig, es wird auch berufen. Und Herr Angermann, man hat den Eindruck, dass die ÖVP auch davon ausgeht, dass das deshalb stattgefunden hat, weil das Justizministerium jetzt in grüner Hand ist, von allem, was man jetzt so rund um dieses Urteil gehört hat. Ist dieser Eindruck richtig? Denken Sie, dass eine grüne Justizministerin auch verantwortlich dafür ist, dass dieses Urteil stattgefunden hat, dass die Ermittlungen stattgefunden haben?
Nein.
Weil Sie haben das ja doch ziemlich kritisiert.
Nein. Ich habe immer, na tatsächlich, wenn man mir zugehört hat, habe ich nie die Justiz pauschal kritisiert. Mhm. Und ich habe immer betont, wir haben eine unabhängige Gerichtsbarkeit und die spricht ein Urteil. Und wir haben einen Instanzenzug, weil es gibt dann nichts mehr Höheres darüber. Das ist zu akzeptieren. Das muss man auch ganz klar festhalten. Was wir kritisiert haben, natürlich, wenn ich mir den Ressourceneinsatz anschaue, mit deren der Kurs ermittelt worden ist, wo zig Staatsanwälte ermitteln, wo Gutachten gemacht werden, Dutzende Auskunftspersonen oder Zeugen einvernommen werden, dann wundert mich ein wenig, dass das so intensiv ermittelt wird. Wir haben zum Beispiel den größten Parteifinanzskandal meiner Meinung nach in der Zweiten Republik in der Steiermark mit der FPÖ. Da gibt es eine Staatsanwältin, die hat 20 Fälle. Und über das wundere ich mich, dass halt die Ressourcen so ungleich verteilt sind. Aber noch einmal, die Urteile der Gerichtsbarkeit sind einfach zur Kenntnis zu nehmen. Man hat eine Berufungsmöglichkeit, das ist ein Aspekt. Aber im Hintergrund, wie hier ermittelt worden ist, das darf ich als Parlamentarier durchaus kritisieren.
Mhm. Frau Tomaselli, was sagen Sie zu diesem Vorwurf, dass das grün geführte Justizministerium da besonders intensiv gegen Sebastian Kurz vorgeht?
Es hat Nein, ja auch noch nicht weitere, das Ministerium.
Die Staatsanwaltschaft, meinen Sie?
Ja, aber das hat also Unabhängigkeit an sich, dass die Staatsanwaltschaft auch das verfolgen kann, wo sie denkt, der Fall ist besonders erfolgsversprechend. Und mir wäre jetzt nicht bekannt, selbst wenn die ÖVP da gerne einen anderen Eindruck verleihen möchte in der Öffentlichkeit, dass dieses Verfahren irgendwie beeinflusst worden ist oder dass sonst irgendeine Weisung oder eine andere Art der Intervention irgendwie dokumentiert ist.
Der Vorwurf steht nicht im Raum.
Aber Sie sehen ja, schauen Sie, der Fall ist ja, finde ich, ganz ein guter Fall, weil der Kollege Hang immer sagt, ja, wenn es vielleicht Ungereimheiten gibt, dann ist das zum Beispiel wieder ein anderer Fall, den man auch hernehmen kann. Am Anfang sagt man, Anzeige ist zu wenig, Beschuldigtenstatus ist zu wenig, erstinstanzliche, nicht rechtskräftige Verurteilung ist auch nicht zu wenig. Also ich frage mich, an welchem Punkt man erreichen muss, Herr Kollege Hanger, dass Sie auch hergehen und sagen, das, was Sebastian Kurz gemacht hat in diesem Untersuchungsausschuss, ist einfach nicht in Ordnung. Punkt. Wann kommt Ihnen das endlich über die Lippen?
Ich habe doch klipp und klar gesagt, dass natürlich das Urteil der Gerichtsbarkeit zur Kenntnis zu nehmen ist, weil es in einem Rechtsstaat nichts mehr drüber gibt, bis hin halt den Instanzenzug, den man in Anspruch nehmen kann. Dass ich in der Sache eine andere Meinung habe, ist, glaube ich, hinlänglich bekannt.
Herr Fiedler, viele fragen sich jetzt, ob in einer anderen kommenden Regierung die WKStA, also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, weiter so arbeiten kann wie bisher. Also die ja jetzt sehr frei arbeitet offenbar, also sehr viele Ermittlungen führt. Oder ob sich das auch wieder ändern kann. Wie groß ist denn da der Einfluss der Politik?
Der ist sehr groß und zwar deshalb, weil die Spitze der Weisungshierarchie gegenüber den Staatsanwälten identisch ist mit der Behördenleiterin, sprich der derzeitigen Justizministerin. Das war immer so. Es war immer so, dass der jeweilige Justizminister immer auch die höchste Weisungshierarchie gegenüber den Staatsanwälten war. Und das führt zu den Verdächtigungen, berechtigt oder unberechtigt, aber zu den Verdächtigungen, es könnte im Zusammenhang mit dieser Weisungshierarchie nicht rein nach sachlichen Gesichtspunkten vorgegangen werden. Und daher war es meiner Meinung nach schon immer, und auch von Transparency International wurde das vertreten, immer die Meinung, man müsste die Ministerin oder den Minister nicht mit der Spitze der Weisungshierarchie verbinden, sondern eine eigene Spitze für die Weisungshierarchie schaffen. Nennen Sie das Bundesstaatsanwalt, Generalstaatsanwalt, ist ganz egal. Das sollte geschaffen werden, weil dann die Verdächtigungen in sich zusammenbrechen müssten, weil eben nicht die politische Spitze mehr die Weisungshierarchie vorsteht. Und das wäre unbedingt erforderlich. Das sollte geschehen. Es ist nicht geschehen. Seit Jahren wird das verlangt. Kam übrigens, die SPÖ war eine der ersten Parteien, die das verlangt hat.
Schon in den 90er Jahren.
Und es ist bis jetzt nicht geschehen. Es gibt wieder Differenzen, wie diese Spitze dann aussehen sollte. Aber man sollte sich einmal überhaupt im Klaren sein, solange die Ministerin an der Spitze der Weisungshierarchie steht, Weisungen erteilen kann, solange wird es Verdächtigungen geben. Man würde in diesem Fall anders vorgehen als in jenem Fall, wie genannt wurde, Fall Wien, Fall Graz beispielsweise. Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich im Moment nicht beurteilen. Aber all das würde gar nicht mehr ins Gerede kommen. Und da muss ich auch eines sagen, aufgrund all dieser Umstände.
Aber wer verhindert das, Herr Fiedler? Jetzt wird das seit so vielen Jahren gefordert. Wir hören die ganze Zeit davon, das soll kommen.
Ja, das muss ein Gesetz sein, muss ein Verfassungsgesetz sogar sein. Und die Justiz kommt damit ins Gerede. Und das tut mir als ehemaligen Strafrichter und Staatsanwalt sehr leid, aber sie kommt ins Gerede. Und das ist an sich nicht von Vorteil. Und all die Diskussionen, die sich um das Kurzurteil gerankt haben, positive wie negative und alles Mögliche, all das könnte man sich ersparen, wenn man hier klare Vorgaben schüfe, die ihm zum Ausdruck bringen, wir haben eine Staatsanwaltschaft, die nicht einer möglichen politischen Weisung unterliegt. Das muss geschaffen werden.
Die Justizministerin sagt jedenfalls jetzt, sie ortet da Angriffe auf die Justiz wie unter Trump, hat sie es genannt. Und wir hören auch dann gleich nach einer kurzen Pause eine Staatsanwältin, die darüber spricht in einer Doku, die gerade auf Join läuft, wie schwierig es gerade ist, in der Justiz zu arbeiten. Wir werden auch sprechen darüber, was Bürgermeister für einen Einfluss haben und wo beginnt da eigentlich Korruption. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen über Korruption. Wo fängt Korruption an? Und wie schaut es jetzt auch aus mit den großen Verfahren, die wir gerade haben? Derzeit gibt es gerade auf Join, falls Sie es nicht haben, jetzt sofort runterladen, auf Join die Doku Tango Corrupti. Und da sagt Elisabeth Teubel, die ist Oberstaatsanwältin bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass der Druck schon ordentlich groß ist. Hören Sie sich das an.
Es ist an und für sich so, dass man als Staatsanwalt einer Korruptionsstaatsanwaltschaft weiß, dass man sich eine sehr dicke Haut zulegen muss. Es ist auch früher schon so gewesen, dass quasi die Ermittlungsbehörden angegriffen werden, dass das Teil der sogenannten Litigation PR ist, also der Berichterstattung rund um ein Gerichtsverfahren. Was ein neues Phänomen ist, ist, dass wirklich konkret ermittelnde Staatsanwälte namentlich einzeln herausgegriffen werden und angegriffen werden. Und das ist natürlich was, was wir ablehnen.
Wir haben eine Schulklasse aus einem Gymnasium in Wien, dem Ammerling-Gymnasium bei uns. Die werden heuer alle zum ersten Mal wählen, bei der EU-Wahl und bei der Nationalratswahl. Und Sie haben eine Frage zu diesem Thema.
Ja, also was mich allgemein als außenstehenden Beobachter interessiert hätte, wäre, inwiefern Sie finden, dass Angriffe auf die Justiz oder allgemein Wertungen von Urteilen jetzt a priori, also vor einem endgültigen feststehenden rechtskräftigen Urteil, auch einen Schaden auf die Justiz und einen Schaden auch auf den Blick, den die Leute auf die Justiz haben, nehmen kann.
Herr Fiedler, ich glaube, das gebe ich Ihnen, weil Sie waren lange in der Justiz tätig. Was sagen Sie zu dieser Frage?
Ja, also die Justiz selbst lässt sich durch solche Diskussionen nicht aus der Ruhe bringen. Und es wurde gerade eben gesagt, man hat als Staatsanwalt ein dickes Fell, das hat man auch. Es war früher auch so, dass Staatsanwälte persönlich angegriffen wurden, das ist auch nichts Neues. Also daran hat man sich gewöhnt eigentlich. In der Öffentlichkeit schaut es natürlich anders aus, wenn ein Urteil hier diskutiert wird und wenn dann der Vorwurf erhoben wird, der Richter habe zu Unrecht dieses oder jenes getan und ein Urteil gefällt, das gewissen Leuten nicht genehm ist. Da wird dann natürlich ein gewisser Zweifel in der Öffentlichkeit breit und da kann natürlich die Justiz dann in ein schiefes Licht kommen. Und da ist es dann Sache meistens der Ressortleiterin oder des Justizministers, ob eine Frau oder ein Mann im Ressort die Spitze hat, dass man da dagegen auftritt und dass man auch die entsprechenden Staatsanwälte dann stützt in der Öffentlichkeit, dass man sie unterstützt. Und sollte aber, und das muss man bitte schon hinzufügen, sollte aber eine Kritik in der Öffentlichkeit auftauchen, die berechtigt ist, die womöglich ins Disziplinäre hineingeht, dann muss allerdings auch von Seiten der Justizverwaltung dafür gesorgt werden, dass diesen Verdachtsgründen nachgegangen wird und dass das nicht abgetan wird. Das heißt also, hier ist eine große Verantwortung in der Justiz selbst und diese Verantwortung wahrzunehmen ist wichtig und trägt einen wesentlichen Beitrag dazu, Wie geht es dann weiter? Mhm. Wie ist die Glaubwürdigkeit in der Zukunft dann erhalten?
Herr Hanger, die Justizministerin wirft der ÖVP Angriffe auf die Justiz wie unter Trump vor. Also Angriffe, die aus der Partei kommen. Sie jetzt in der Runde haben es nicht gesagt, aber es gab große Zweifel daran, ob der Richter, aus Ihrer Partei große Zweifel, ob der Richter im Prozess rund um die Falschaussage oder nicht von Sebastian Kurz befangen gewesen sei, weil er schon mal eine Disziplinarstrafe bekommen hatte wegen einer ganz anderen Causa, muss man sagen, aber doch, die nicht bekannt war. Ist das bedenklich, wenn Sie die Justiz angreifen? Ist es okay?
Ich will es gar nicht kommentieren, weil ich schon gesagt habe, es ist letztlich ein Urteil eines Gerichtes zu akzeptieren. Es gibt Berufungsmöglichkeiten. Und das ist der Punkt an der Diskussion. Was ich natürlich schon dazu sagen will, ist, man muss halt natürlich auch die andere Seite sehen. Man muss auch sehen, wenn man quasi ungerechtfertigt beschuldigt ist in einem Verfahren, ist es für denjenigen auch nicht wirklich lustig. Wenn über Jahre, wir diskutieren Verfahrensdauern, die zum Teil halt sehr, sehr lange sind, das ist für den Betroffenen, der dann vielleicht nach Jahren freigesprochen wird, auch nicht lustig. Deshalb darf ich durchaus auch erneuern und mich wundert, dass wir da nicht wirklich Konsens haben, auch diese Situation, dass wir dieses Zitierverbot eigentlich vorschlagen. Wir sagen, solange es zu keiner Hauptverhandlung kommt, würden wir suchen, dass quasi die Staatsanwälte unbeeinflusst von der Öffentlichkeit ermitteln können. Wenn es ein Ermittlungsergebnis gibt, ja, dann hat die Öffentlichkeit ein Recht darauf. Aber wir derzeit die Situation, dass jede Ermittlungshandlung bei uns in Österreich, sei es über Urschüsse, sei es also halt die beteiligten Anwälte, das an die Medien spielen, sofort öffentlich diskutiert wird. Und dann haben wir halt diese Vorverurteilungssituation. Aus meiner Sicht ein konstruktiver Vorschlag, um eben auch sicherzustellen, dass Staatsanwälte quasi unbeeinflusst ermitteln können.
Da gibt es eine direkte Antwort von Ihnen, Frau Sommerselle, und von Herrn Greiner. Ich würde Sie bitten, sich kurz zu halten, damit wir noch zu den Lösungen kommen und zu den Bürgermeistern. Und der Herr Hochegg hat sich auch gemeldet. Bitte.
Na, ich bin nur sehr verwundert. Kollege Hanger ist wieder mal eine typische Nebelgranate von der ÖVP. Wir können uns alle noch erinnern, Sie sind ja ein Spezialist für Angriffe auf die Justiz von außen. Zahlreiche Pressekonferenzen haben Sie gegeben, genau zu dem Thema. Eine Pressekonferenz sogar zu einem der fallführenden Staatsanwälte aus der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, wo sie sich breitgetreten haben, den Namen genannt haben, gesagt, dieser Mann macht keine ordentliche Arbeit, was im Übrigen überhaupt nicht belegt ist. Und ich finde, das ist ein ganz gefährliches Spiel, das Sie hier betreiben, weil hier geht es um das Vertrauen in die Institutionen. Wir wissen alle, das Vertrauen in die Politik ist wirklich am Boden. Aber was wir den Leuten nicht nehmen können, ist das Vertrauen in die Institutionen. Und da gehört einfach die Justiz auch dazu.
Herr Greiner?
Naja, wir haben das ja jahrelang erlebt, dass die ÖVP von politischen Netzwerken in der Justiz gesprochen hat, einzelne Staatsanwälte, die gesamte WKStA kritisiert hat und schon quasi ventiliert hat Zerschlagungsfantasien. Die haben wir ja sogar dem Koalitionspartner, haben sie ja vorgelegt, dass man die WKStA in vier Teile zerschlägt und jeweils anderen leitenden Staatsanwaltschaften unterstellt. Also das war einfach ein massiver Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz. Ich bin froh, wenn die ÖVP aufhört damit, weil ich möchte schon in einem Land leben, wo die Justiz unbeeinflusst von politischen Parteien arbeiten kann.
Ja, halt mal in der Runde fest, Herr Hanger hat es nicht gemacht.
Ich auf den Eindruck von der ÖVP, haben die Minister zu Eilpressekonferenzen einberufen und wüste Attacken geritten. Sie haben ja persönlich wüste Attacken geritten auf die Justiz. Ich bin froh, dass Sie das jetzt nicht mehr machen. Aber die Gefahr ist ja, ehrlich gesagt, dass wenn die ÖVP zum Beispiel mit der FPÖ in der Regierung ist und sie dann die WKStA zerschlagen in vier Teile. Es gibt nun mal ein paar Institutionen in dieser Republik. Das ist die WKStA, die ermittelt nur gegen große Wirtschaftsverbrecher und gegen mächtige Menschen.
Also ich bin ja andere
Institutionen, die halt also von denen nicht gemocht werden. Also ist es unsere Aufgabe, diese Institutionen zu schützen.
Ich bin ja müde dieser Diskussion und das gebe ich schon zu, weil diese Monologe von Ihnen assistiert von der Frau Tomaselli kenne ich jetzt seit Jahren. Es ist immer das Gleiche. Ich wäre schon wirklich sehr dafür, dass wir uns ein bisschen auch den Zukunftsfragen widmen. Und ich halte noch einmal das letzte Mal fest, ich habe niemals die Justiz pauschal kritisiert, sondern wenn Staatsanwälte. Und das ist ein ganz großer Unterschied.
Das ist auch nicht in Ordnung.
In meiner Wortmeldung habe ich sehr klar jetzt mehrmals zum Ausdruck gebracht, dass die Urteile der unabhängigen Gerichtsbarkeit zu akzeptieren sind.
Gut, lassen wir das so stehen, Herr Hanger.
Aber ich bin echt ein bisschen müde, diese ewig gleichen Diskussionen, die wir seit Jahren führen. Es wäre höchst an der Zeit, dass wir uns ein bisschen um die Zukunft kümmern.
Herr Hochecker, Sie haben ja lange Korruptionsprozesse miterlebt. Sie sind auch verurteilt worden. Sie waren im Telekom-Prozess angeklagt und sind, glaube ich, auch über 5 Monate im Gefängnis gewesen. Fünfeinhalb Monate. Sie sind in der Buwok-Affäre verurteilt worden zu 6 Jahren, noch nicht rechtskräftig. Da geht es ja in die nächste Instanz. Wie beobachten Sie denn jetzt diese laufenden Verfahren?
Natürlich sehr aufmerksam. Und dieser Prozess, in dem kurz verurteilt wurde, war für mich wirklich ein klassisches Beispiel, dass Teile der ÖVP ein schwer gestörtes Verhältnis zur Justiz haben. Und ich knüpfe jetzt an, was der Herr Greiner gesagt hat. Die WKStA war wirklich kurz vor der Zerschlagung. Und es war wirklich ein glücklicher Umstand, dass das nicht der Fall war. Und wer ist dahinter gestanden? Auf jeden Fall der Kurz und 2 andere noch, die das sehr betrieben haben. Es ist ihnen Gott sei Dank nicht gelungen. Und wenn man jetzt sozusagen an den Beginn des Prozesses geht, was ist dort passiert? Da ist gleich einmal der Richter angegriffen worden, seine Unabhängigkeit in Frage gestellt worden. Und das war ein ganz massiver Angriff. Und dann ist der Herr Bilnacek von uns geschieden. Und dann hat der Herr Kurz sich hingestellt und hat das für sich als Inszenierung verwendet und wie böse nicht die WKStA ist und Leute in die Enge treibt. Und das ist einfach nicht in Ordnung.
Jetzt, wollen Sie noch einen Satz sagen dazu?
Nein, wir haben das eh schon x-mal diskutiert. Es gibt natürlich schon Gründe dafür, um die Befangenheit des Richters zu thematisieren. Ich habe es jetzt gar nicht gemacht. Ich nehme das Urteil so zur Kenntnis. Ich würde nur bitten, dass wir das dann so gleich im Gleichklang lassen. Weil sonst kommen wir genau in die Diskussion, die der Justiz schadet. Das möchte ich nicht. Wir nehmen das Urteil zur Kenntnis. Es gibt ein Rechtsmittel und lassen wir die Diskussion. Ich könnte genauso jetzt wieder dagegen argumentieren, dass es sehr wohl Gründe gibt für eine Befangenheit. Aber die führen uns nicht weiter. Deshalb beteilige ich mich ab jetzt an dieser Diskussion nicht mehr.
Ich würde gerne zurückkommen auf diese Hauptfrage, die wir in dieser Sendung an den Anfang gestellt haben. Wo beginnt Korruption und ist Österreich ein korruptes Land, weil das immer weitergeht? Herr Hochecker, ich möchte Sie noch mal fragen. Jetzt sind Sie verurteilt wegen Korruption. Sie sprechen jetzt sehr offen darüber. War Ihnen bewusst, als Sie die Dinge getan haben, für die Sie verurteilt worden sind, teils schon abgesessen, teils noch nicht rechtskräftig, war Ihnen bewusst, dass das korrupt ist? Sie haben ja tatsächlich für Firmen genau aufgesetzt und Masterpläne entworfen, wie sie die Politik beeinflussen können. Das war ihr Job. Teilweise auch mit vielen Zahlungen, die sie organisiert haben, auch in Zahlungen an die Parteien, bei der Telekom zum Beispiel war das der Fall. War Ihnen bewusst damals, dass das Korruption ist? Und was hat es gebraucht, damit es Ihnen bewusst ist?
Na, damals war es mir nicht bewusst, aber ich habe mir natürlich die Frage gestellt, warum ist das so? Warum bin ich in solche Situationen gekommen? Und ich habe das festgemacht an meiner Gier, am Erfolgs-, am Machtstreben. Und ich nenne Ihnen jetzt ein Beispiel. Das war irgendwann, glaube ich, im Jahr 2003. Da gab es eine Pensionsreform. Und die wollte die Regierung bejubelt wissen. Es sind Experten, Professoren ausgewählt worden, die sich für die positiven Auswirkungen der Pensionsreform ausgesprochen haben. Das Ganze musste in Inseraten inszeniert werden. So, und die Regierung wollte das nicht selbst bezahlen, sondern Finanzministerium und Bundeskanzleramt haben einige Firmen abgeklopft und haben gesagt, bitte bezahlst das. Und mich hat man gebeten, das abzuwickeln. Warum hat man mich gebeten? Weil ich war sozusagen ein Auftragnehmer der Regierung. Ich hatte viele Regierungskampagnen.
So. Das heißt, es waren Inserate, um ein Projekt der Regierung zu feiern, aber gezahlt haben es Firmen und Sie haben das organisiert quasi.
Die Firmen sind von den 2 Kabinettschefs angesprochen worden. Die haben sich bereit erklärt zu bezahlen. Ich habe das dann abgewickelt. 3 Firmen haben gesagt, okay, schreib mir die Rechnung auf Pensionsreform. Und für 3 andere Firmen habe ich eine Scheinrechnung gestellt. So, und warum habe ich das gemacht? Ich habe dabei nichts verdient, aber mir war wichtig, sozusagen bei der Regierung gut darzustellen und ein verlässlicher Partner zu sein. Und das hatte dann eine Folgewirkung. Die Telekom hat gemerkt, aha, der Hochecker ist mit der Regierung eng verbandelt. Das heißt, wenn ich jetzt dort mein Geld verteilen will, dann mache ich das über den Hochecker.
Und da haben Sie dann gut verdient dabei, wahrscheinlich,
habe ich dann gut verdient, ja.
Jetzt merkt man da, dass bei Ihnen damals oder bei vielen auch jetzt das Bewusstsein über Korruption nicht wahnsinnig hoch ist. Ich möchte damit noch kurz auf die kommunale Ebene kommen. Wir haben ja jetzt mehrere Bürgermeister und Gemeinderäterinnen, die, weil man jetzt ins Grundbuch schauen kann und dort schauen kann, wem gehört was, auffliegen mit Umwidmungen. Das ist in Niederösterreich in 2 Gemeinden zwei Gemeinden, der Fall in Grafenwörth ist es, der Fall in Pyra ist es der Fall. In Wien haben wir die Kleingartenaffäre, da wissen wir jetzt, die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt. Vielleicht fangen wir damit an, Herr Greiner, da ist auch so, die SPÖ Wien hat das selbst untersucht, da geht es um Kleingärten, die sind umgewidmet worden, haben da schon SPÖ-Politiker und Politikerinnen gehört, die auch Bescheid wussten über die Verfahren, anders ist es schwer zu verstehen, und sind dann auch doppelt so viel wert gewesen. Die haben es gekauft, da waren es wenig wert, jetzt sind sie viel wert. Die SPÖ Wien hat das untersucht und hat gesagt, so, gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen, es gibt kein Problem. Sind wir da mittendrin in dieser Frage, so, nee, ist Korruption so normal?
Nein, die SPÖ hat drei Sachen gemacht. Das erste ist, hat eine interne Prüfung gegeben, den Betroffenen, und gibt es andere Betroffene auch. Und gibt es andere Umwidmungen, wo irgendein SPÖler ein Grundstück hat, das umgewidmet wurde. Das wurde intern untersucht. Das zweite war es, dass wir einen Compliance-Prozess begonnen haben. Der wird circa ein Jahr dauern, bis er fertig ist. Weil es ja, die Frage ist ja, wie gehe ich in Zukunft mit so einem Fall um? Wenn jemand ein Grundstück besitzt, weil er das geerbt hat oder gekauft hat, und dort gibt es irgendeine Umwidmung.
In dem Fall war es relativ kurz vorher gekauft, muss man sagen, im Fall
der teilweise Jahre davor, ja. Aber wie gehe ich damit um? Mhm. Wo melde ich das? Wie kann ich so einen Prozess transparent gestalten? Und wie ist klar, dass jemand, der selber ein Grundstück besitzt, als Politiker nicht mitwirken darf an irgendeiner Umwidmung? Also diese Prozesse klären wir gerade. Da hat es vor wenigen Wochen einen Bericht gegeben im Wiener Parteivorstand mit einer externen Firma. Das wird, also die SPÖ wird den besten Compliance-Prozess haben von allen Parteien. Und das Dritte
ist... Ziemlich spät.
Das Dritte, die anderen haben gar keinen. Mhm. Mag sein, lieber spät als nie, aber wir werden die Ersten sein. Mhm. Und das Dritte, was wir haben, ist, dass wir klargestellt haben, was ich nämlich für entscheidend halte. Umwidmungen erfolgen ja durch die öffentliche Hand. Und wenn es einen Gewinn gibt, wer soll diesen Gewinn haben? Und da sind wir der Meinung, nicht der private Besitzer, sondern auch die öffentliche Hand soll den Gewinn von Umwidmungen haben. Und wir haben ein Modell vorgestellt, wie man Umwidmungsgewinne eben nicht für Private hat, egal ob das ein Politiker ist oder nicht, sondern Umwidmungsgewinne der Allgemeinheit gehören und die auch das Geld haben sollen, das durch Umwidmungsgewinne entsteht.
Ich möchte noch kurz einen Anhänger fragen, weil in Niederösterreich haben wir ja auch gerade zwei Fälle. In Pyra, ein Bürgermeister, der beteiligt war dann doch als Bürgermeister, weil die Bürgermeister sind zuständig für die Umwidmungen von einem eigenen Grundstück. Erst war rausgegangen, aber das war danach viel mehr wert. Er hat es verkauft kurz nachher. Den Fall von Herrn Riedl, ehemaligen Gemeindebundpräsidenten, kennt, glaube ich, auch jeder. Ist da das Bewusstsein zu wenig dafür, was Korruption ist?
Also zum einen möchte ich wirklich auch mal viele, viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Schutz nehmen, die hervorragende Arbeit machen. Wir haben halt dann diese Einzelbeispiele, die finde ich absolut nicht in Ordnung. Sie werden nämlich auch rechtlich in Ordnung sein. Von dem gehe ich aus, dass diese Umwidmungsprozesse formal richtig über die Bühne gegangen sind, aber sie sind moralisch nicht zu vertreten. Das geht nicht. Man kann ja ein Grundstück kaufen, ich bin Bürgermeister, lass widmen, auch wenn ich den Gemeinderatssaal verlasse und habe dann einen starken Revenue. Moralisch geht das nicht. Da braucht es, und da bin ich schon beim Kollegen Greiner, klare Compliance-Regeln, damit so etwas nicht mehr vorkommt. Das lehne ich ganz einfach ab.
Herr Fiedler.
Ich halte diese Verdachtsmomente im Zusammenhang mit den Umwidmungen geradezu für symptomatisch für Österreich. Weil es hier einen Bereich gibt, Baurecht und alles, was damit zusammenhängt, das in der Kommune in erster Instanz vom Bürgermeister zu handhaben ist. Und das halte ich in dieser Form, wie es derzeit geschieht, für nicht richtig. Ich will dem Bürgermeister nicht die Kompetenz wegnehmen. Davon war ja auch immer wieder die Rede. Sollte also auf Landeskompetenz angesiedelt werden. Damit schafft man natürlich dann eine Ferne von den einzelnen Bürgern, beziehungsweise man entmachtet den Bürgermeister. Das will ich nicht unbedingt. Aber es sollte in solchen Fällen, bei Umwidmungen oder auch ähnlichen Vorgängen, sollte jedenfalls hier eine Kontrolle, eine begleitende Kontrolle durch die übergeordnete Instanz stattfinden, bitte. Das ist meiner Ansicht nach unbedingt notwendig. Ob jetzt im Zusammenhang mit diesem derzeit auch von Seiten der Staatsanwaltschaft geprüften Fällen, ob hier nun eine Strafbarkeit echt vorliegt oder nicht, halte ich, wie mein Vorredner, eigentlich für zweitrangig. Es ist ja moralisch, ist es jedenfalls, bitte zu verwerfen. Moralisch.
Noch zwei kurze Fragen, weil wir sind fast am Ende der Sendezeit. Frau Tomaselli, in Wien hat es den Fall Chor hergegeben. Da ging es um die großen Baufirmen, die auch überall die Hochhäuser in Wien bauen, die an einen gemeinnützigen Verein von Christoph Chor gespendet haben. Er ist freigesprochen worden. Also es war genau der Fall. Also das Gericht hat gesagt, freigesprochen. Wie ist es moralisch, wie der Herr Fiedler sagt?
Auch nicht in Ordnung. Man darf nicht mal den Anschein erwecken, dass irgendwie ein Amtsgeschäft mit einer geldwerten Leistung irgendwie in die Nähe kommt. Aber darf ich auch noch vielleicht was zu den Grundstücken sagen?
Kurz.
Ich glaube nämlich, auf Kommunalebene kommen nämlich zwei große Probleme aufeinander. Einerseits ist da die persönliche Nähe eigentlich eine Problematik und die Fachlichkeit drückt in den Hintergrund. Ich habe dort die vierte Macht, eigentlich ist quasi nicht vorhanden, die Medien, deren Kontrolle. Und das Zweite ist, was der Kollege Kreiner schon angesprochen hat, es ist natürlich immer besonders korruptionsanfällig, wenn die Politik mit einer einzelnen Entscheidung für eine Privatperson einen dermaßen hohen Vermögenszuwachs bescheren kann. Und in dem Sinne, Aufsicht gibt es, Herr Fiedler. Die sind
nicht
natürlich landesrechtlich zu genehmigen, die Widmungsverfahren. Nur die österreichische Realverfassung kein Bundesland irgendwie da den Bürgermeistern reinredet. Aber lassen Sie mich auch zu den zwei Herren sagen, was man auch feststellen kann, Sie sagen zwar beide im Grunde genommen, das ist ziemlich ungeniert, was da gelaufen ist, aber Rücktritt gibt es halt doch keinen, in keinem von beiden Parteien.
Danke ich Ihnen sehr herzlich. Wir sind damit am Ende der Sendung. Vielleicht einen Satz noch von Ihnen, Herr Hochecker. Was glauben Sie, hält Leute davon ab, korrupt zu werden? Was hätte Sie abgehalten? Sie haben zuerst gesagt, die Gier war die Sie getrieben haben.
Ich möchte es mit einem Zitat beantworten. Es hat ein weiser Mann gesagt, es gibt genug Ressourcen auf dieser Welt, um die Bedürfnisse aller Menschen zu befriedigen. Es gibt nicht genug Ressourcen auf dieser Welt, um die Gier weniger zu befriedigen. Und damit schlage ich den Bogen zum Einstieg von Herrn Benko.
Dann danke ich Ihnen sehr herzlich. Ein gutes Zitat zum Ende. Es gibt ja noch einen zweiten Untersuchungsausschuss, über den werden wir in einer Extrasendung noch sprechen. Darüber freue ich mich schon. Ich freue mich schon, mit der ganzen Parteienrunde zu diskutieren. Da geht es um Machtmissbrauch Rot und Blau. Und wir werden auch weiter diskutieren über den Kofach-Untersuchungsausschuss. Ich danke Ihnen fürs Dabeisein. Danke an die Schülerinnen und Schüler, die im Publikum sind. Und wünsche Ihnen noch viel Spaß mit dem Programm von Puls 4 und Puls 24.